Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Maximilian Prose. Schön, dass Sie dabei sind. Die EU-Kommission, die hat heute einen neuen Zeitplan für die Aufrüstung der EU vorgestellt. Darunter auch die Drohnenabwehr. Und wir schauen gleich an einen Ort, wo solche Drohnenabwehrtechniken in Deutschland erforscht werden. Und wir fragen, ob Nasenspray vor Corona-Infektionen schützen kann. Nun aber erstmal zu einem Fund in Kenia, der in der Paläontologie für ganz schön Staunen gesorgt hat. Er stammt von der Frühmenschengattung Paranthropus, die noch vor 1,5 Millionen Jahren in Ostafrika lebte. Und Paranthropus, der sah dann doch ein ganzes Stück anders aus als heutige Menschen. Breite Knochenleisten an den Seiten seines Schädels mit kräftigen Muskeln, die brauchte er, um harte Kost zu verzehren. Gleichzeitig weiß man, dass er auch Steinwerkzeuge benutzt hat. Doch bisher passten diese Einzelfunde ja nicht so richtig zusammen. Der jetzt im Fachblatt Nature vorgestellte Fund, der entschlüsselt einige der Geheimnisse um unseren frühen Vorfahren, und Michael Stang, der kennt die Einzelheiten.
1959 kam östlich des Turkana-Sees in Tansania ein gut erhaltener Schädel eines erwachsenen Frühmenschen zum Vorschein. Winderosion hatte die gut 1,8 Millionen Jahre alten Knochen freigelegt. Unter der Bezeichnung OH5 gilt der Fund von Paranthropus boisei bis heute als Ikone. Der massive Schädel mit Scheitelkamm und großen Mahlzähnen steht exemplarisch für die verschlungenen Wege der Menschheitsentwicklung. Doch die Art blieb rätselhaft, denn bisher gab es keine Hinweise auf Knochen abwärts des Halses. Das hat sich nun geändert, denn in Kenia kamen neue Knochen zum Vorschein, zunächst ein Zahn- und ein Fingerknochen.
Aber schnell stellte sich heraus, dass dort im Boden eine vollständige Hand sowie Teile vom Schädel eines Frühmenschen lagen. Und alle Fossilien gehörten zu ein und demselben Individuum.
Sagt Carrie Mongel von der Stony Brook University in New York. Die Erstautorin der Studie in Nature gibt zu, dass anfangs nicht direkt klar war, zu welcher Art diese Fossilien gehörten.
Doch die Zähne, die wir gefunden haben, und die Schädelteile sind typisch für Paranthropus boisei. Sie ähneln sogar in der Größe dem berühmten OH5-Schädel. Es ist verrückt, dass wir diese Art schon 65 Jahre kennen, jetzt aber zum ersten Mal eine Hand entdeckt haben. Ich finde, allein das ist schon sehr aufregend.
Auch wenn dem Team um Carrie Mongel klar war, dass sie hier 1,5 Millionen Jahre alte Handknochen eines Frühmenschen sehen, waren die Forschenden bei ihrer Analyse überrascht. Denn die Hand wirkt eher wie die eines Gorillas als die eines frühen Menschen. Das verblüfft auch Tracy Kivel.
Das Ungewöhnliche an dieser Hand ist, dass sie eindeutig die eines Frühmenschen ist und somit menschenähnliche Merkmale aufweist. Dennoch gibt es Aspekte, die sehr, sehr Gorilla-ähnlich sind. Und ich denke, wenn wir einige dieser Knochen isoliert dort gefunden hätten, hätten wir gesagt, das ist ein Gorilla-Fossil, kein Frühmenschen-Fossil.
Die Direktorin vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig hat die Studie im Fachmagazin Nature kommentiert. Auch sie sagt, dass der Fund neue Einblicke in das Leben dieser Frühmenschen gibt. Sie konnten ihre langen Finger sehr stark beugen, was sie Nahrungsmittel verarbeiten ließ, die schwer zu zerkleinern sind. Dies ähnelt der Ernährungsweise heutiger Gorillas. Zudem deuten Muskelansätze darauf hin, dass diese Frühmenschen über eine gewaltige Griffkraft verfügten. Während Carrie Mongel davon ausgeht, dass Paranthropus boisei überwiegend auf dem Boden lebte, schließt Tracy Kivel nicht aus, dass diese entfernten Verwandten von uns noch häufig in Bäumen unterwegs waren und trotzdem Steinwerkzeuge herstellten und nutzten.
Ich denke, dass sie geschickte Hände hatten. Und bei einem Alter von 1,5 Millionen Jahren ist nicht überraschend, dass diese Menschenartigen gut mit Werkzeugen umgehen konnten. Mein persönliches Gefühl ist jedoch, dass diese starken Muskelansätze darauf hindeuten, dass sie ihre Hände noch zum Klettern nutzten. Solche starken Muskeln würden sich nicht entwickeln, wenn sie nur Nahrung damit zubereitet hätten, weder mit den Händen direkt noch mit Steinwerkzeugen.
Diese Wesen waren Spezialisten, kräftige Frühmenschen, die sehr gut an die damalige Welt angepasst waren und zeigen, wie wenig wir bislang von der Frühzeit der Menschheit wissen. Was klar ist, Paranthropus boisei ist ein Seitenzweig der Menschheit. Vor gut 1,5 Millionen Jahren gab es in derselben Gegend mindestens eine weitere Menschenart, Vertreter von Homo erectus, schlanke, aufrechtgehende Menschen, aus denen sich wahrscheinlich unsere Art Homo sapiens entwickelt hat.
Ein Beitrag von Michael Stang war das. Die Europäische Kommission, die hat gerade verkündet, wie sie bis 2030 die EU verteidigungsbereit sein will. Ein wichtiger Teil dabei ist eine sogenannte Drohnenabwehrinitiative. Die soll 2026 an den Start gehen, Ende 2026, und spätestens ein Jahr später dann voll einsatzbereit sein. So hieß es schon gestern aus EU-Kreisen. Wie man Drohnen etwa aus Russland abwehren kann, das wird aktuell in Kochstedt erforscht, auf einem ehemaligen Verkehrsflughafen. Hier hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein Forschungszentrum eingerichtet, wo Institute, aber auch Firmen neue Wege der Drohnenabwehr erforschen können. Und ich konnte vor der Sendung mit dem Leiter dieses Zentrums, mit Daniel Sühlberg, sprechen und wollte als erstes von ihm wissen, soweit er das öffentlich sagen kann, welche Technologien zur Drohnenabwehr aktuell hier erforscht werden.
Also wir in Kochstedt gucken uns so gesehen das gesamte Ökosystem an. Das ist nämlich die große Herausforderung bei dem Thema Drohnenabwehr. Es gibt nicht one size fits all, sondern ich muss für den jeweiligen Einsatzzweck und auch für die jeweilige Drohne im Prinzip immer einen Technologie- und Sensormix mir zusammenstellen. Von daher gucken wir sowohl im Bereich der Detektion in die üblichen Technologien von Radar über Hochfrequenztechnik, über optische Systeme inklusive Laser und Co. Und das Gleiche gilt so ein bisschen auch für das Thema Abwehr als solche, wo wir uns auf der einen Seite damit beschäftigen, Drohnen mit Drohnen zu bekämpfen im weitesten Sinne, also mit Jägerdrohnen, die entweder zu rammen, dass sie runterfallen, oder zu greifen, dass man sie abtransportieren kann. Wir gucken uns aber auch andere technologische Varianten an, wie beispielsweise das Spoofing, also die Veränderung der, ich sag mal im weitesten Sinne, GPS-Signale, Positionsdaten, um dann die Flugbahn zu manipulieren. Es gibt noch mehrere andere Sachen, wo ich jetzt aber gerade nicht so ins Detail gehen kann, ja.
Ja, und Sie haben es ja schon gesagt, eine Drohne ist halt nicht gleich eine Drohne. Also die Fluggeräte, die variieren stark in ihrer Größe. Russland setzt etwa einen Mix aus Ablenkungsdrohnen ein, aber auch solchen, die wirklich Sprengstoff tragen. Da gibt es selbstfliegende Kamikaze-Drohnen oder solche, die von Personen am Boden gesteuert werden. Kann man denn sagen, welche Abfangtechnik gegen welche Art dieser Drohnen wirklich gut hilft?
Also ich glaube, wichtig ist, dass man sich auf alle Eventualitäten einstellt. Ne? Also von daher muss man tatsächlich gucken, größere Drohnen haben, ich sag mal, auch größere Signaturen, die ich jetzt mit einem Radar beispielsweise erstmal sehen kann, ne? Es sei denn, sie haben dann wieder signaturvermindernde Eigenschaften. Natürlich ist es hilfreich, wenn noch eine Funkverbindung oder ein Datenlink zwischen der Drohne und dem Steuerer besteht, weil ich den nämlich detektieren kann. Und das hilft in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite weiß ich, da kommt was. Auf der anderen Seite ist es in der Regel dadurch auch möglich, den Steuerer der Drohne direkt mit ausfindig zu machen. Und man muss aber gucken, dass man eben, wenn man jetzt weiß, okay, es gibt Drohnen, die fliegen noch nicht mal mehr mit GPS, sondern die fliegen einfach nur bildgestützt, dann muss ich natürlich wieder einen ganz anderen Mix zusammenstellen. Und wir gerade auch im Projekt Kastodien jetzt in Kochstedt gucken uns eben an, in den unterschiedlichen Szenarien, welche Zusammenstellung an Technologien funktioniert am besten, und haben im DLR auch Weiterentwicklungen von Technologien oder Eigenentwicklungen noch von ganz neuen Technologien, die jetzt noch nicht industrialisiert sind, wo wir eben gucken, wie kann man damit auch Lücken schließen.
Die Europäische Union will ja bis Ende 2027 ein einsatzbereites, automatisiertes Drohnenabwehrprogramm haben, was die gesamte EU schützen soll. Allein die Ostflanke, das sind ja schon einige tausend Kilometer Grenze. Welche Herausforderungen sehen Sie denn da, wenn man so ein Programm aufbauen will?
Also ich glaube, eine Herausforderung ist tatsächlich natürlich erstmal flächendeckend was hinzustellen, ne? Also weil der Perimeter, den ich mit einem jeweiligen System sinnvoll und sicher überwachen kann, beträgt. Also aktuell sind wir, glaube ich, eher so im einstelligen Kilometerbereich. Es gibt Systeme, die mittlerweile verfügbar werden, die gehen ein bisschen weiter. Aber man sieht natürlich, wie viele Einzelsysteme man im Zweifel aufbauen muss. Und wenn man das jetzt hochmultipliziert auf, ich brauche ein Radar, was funktioniert, ich brauche Hochfrequenztechnik, ich brauche was Optisches und vielleicht auch noch Ergänzungssensoren wie Akustik etc., habe ich nur alleine für die Detektion ein Riesennetz, was aufzubauen ist. wenn ich dann an die Abwehrmechanismen gehe, muss man sich natürlich überlegen, ob man die zivile oder die militärische Lösung und Strategie fahren will. In der militärischen Option sind natürlich manche Sachen erlaubt, die jetzt für uns hier in Deutschland, Inland, nicht zwangsläufig erlaubt sind.
Das sagt Daniel Sühlberg, der Leiter des Nationalen Erprobungszentrums für unbemannte Luftfahrtsysteme, zu den Herausforderungen rund um die Drohnenabwehr in Europa. Und eine längere Version dieses Interviews, das können Sie heute Abend auch in der Deutschlandfunk-App hören. Die Erkältungssaison ist da. Das haben Sie vielleicht auch schon in Ihrem Bekanntenkreis gemerkt. Und Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass Covid-Fälle aktuell wieder ansteigen, auch wenn die noch deutlich seltener sind als im Vorjahr. Der wichtigste Schutz für gefährdete Personen gegen Corona, das bleiben die Impfungen. Aber Forschungsteams suchen auch Wege, möglichst alle Atemwegsviren schon vor der Infektion abzuwehren, nämlich direkt in der Nase. Volkert Wildermuth ordnet den Stand der Forschung dazu ein.
Die Nase ist eine Eintrittspforte für viele Viren, also könnte sie auch ein guter Ort sein, um Infektionen frühzeitig auszubremsen. Überraschenderweise scheint sich zu diesem Zweck auch ein Nasenspray gegen Heuschnupfen zu eignen, so Robert Balz von der Universität des Saarlands.
Also zu Beginn der Corona-Pandemie hat sich ja gezeigt, dass Antihistaminika durchaus Wirkungen gegen Viren haben können.
Also Substanzen, die einen wichtigen Botenstoff bei allergischen Reaktionen bremsen. In Laborexperimenten führt etwa der Wirkstoff Acelastin dazu, dass Viren seltener in Zellen eindringen und sich dort auch langsamer vermehren. Um dieses Potenzial auszuloten, haben Robert Baals und sein Team eine Studie aufgelegt. 450 Teilnehmende sprühten sich in der Erkältungssaison vor 2 Jahren 3-mal am Tag ein Spray in die Nase. Bei der einen Hälfte enthielt es Acelastin, bei der anderen ein Placebo.
Es war eine ganz normale klinische Phase-2-Studie und natürlich eben doppelblind. Und was im Wesentlichen rausgekommen ist, ist, dass die Personen, die das Nasenspray eingenommen haben, im Vergleich zur Placebo-Gruppe um grob 2/3 vor Ansteckung mit Coronaviren geschützt ist.
Einen ähnlich starken Schutz gab es auch vor Infektionen mit Rhinoviren. Das klingt erst einmal gut. Die HNO-Ärztin Anna-Sophie Hoffmann vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist allerdings skeptisch, obwohl die Zahl der Teilnehmenden recht hoch war.
Aber am Ende ist es ein sehr geringer Anteil an denen, die tatsächlich SARS-CoV-2 infiziert waren. Die sind eigentlich viel zu niedrig, die Fallzahlen, um da eine sichere Aussage treffen zu können. Und man da sicher größere Studien braucht, um das irgendwie darzustellen.
Denn konkret hatten sich nur 5 Personen angesteckt, die tatsächlich das Heuschnupfenspray verwendet hatten. In der Placebo-Gruppe waren es 3-mal so viele, nämlich 15 Personen. Ein statistisch signifikanter Unterschied, aber eben auf sehr kleiner Datenbasis. Deshalb hält auch Robert Balz größere Studien mit dem Arzneimittel für notwendig.
Um das anzuwenden oder um das zuzulassen, bräuchte man natürlich noch irgendwie Phase-3-Studien.
Aktuell diskutiert der Hersteller, ob er eine solche Zulassungsstudie zur Vorbeugung gegen Viren auflegt. Gegen Heuschnupfen ist das Spray ja bereits zugelassen und in Apotheken erhältlich. Weitere Sprays versprechen, eine Art Schutzschicht in der Nase aufzubauen.
Die Präparate wie beispielsweise Methylcellulose oder eben auch Carrageen, die entfalten quasi diese primäre physikalische Barrierefunktion. Aber die Studienlage und die klinische Evidenz sind weiterhin meines Erachtens heterogen und sehr schwach.
Sprays mit Barrierefunktion gelten als Medizinprodukte und müssen nicht behördlich zugelassen werden. Deshalb liegen weniger Studien vor. Das Carrageen-Spray verringerte während der Corona-Pandemie in einer Studie aus Argentinien das Infektionsrisiko von Gesundheitspersonal. Aber auch da beruhte das Ergebnis auf insgesamt nur 12 Infektionen. Als HNO-Ärztin kann Anna-Sophie Hoffmann die Nasensprays bei dieser Datenlage nicht empfehlen.
Nichtsdestotrotz erscheint für mich der Ansatz schon relativ plausibel.
Natürlich kennt auch sie Menschen, die Sprays einfach kaufen und anwenden. Andere nutzen Nasensprays mit Meerwasser, um die Schleimhäute der Nase zu pflegen und mögliche Viren auszuspülen. Das scheint nach einer großen Studie zumindest die Dauer einer Infektion der oberen Atemwege zu verkürzen. Sowohl Robert Balz als auch Anna-Sophie Hoffmann sind sich in einem Punkt einig. Wichtiger als Nasensprays sind für Personen mit einem hohen Risiko für schwere Verläufe bei Infektionen die entsprechenden Impfungen.
Ein Beitrag von Volkert Wildermuth, ob Nasensprays unter anderem vor Corona schützen. Ja, und das Virus, das hat in der Pandemie vieles in unserer Welt verändert. Auch welche Rolle die Wissenschaft für die Politik spielen soll, etwa wenn die Maßnahmen zu Lockdowns oder Impfungen beschlossen hat. Klar ist, genau wie beim Klimawandel ist die Politik auch hier auf die Wissenschaft angewiesen. Aber auf welche Forschung sollte die Politik ihre Entscheidungen stützen? Unter anderem das wurde gestern auf der Herbsttagung des Deutschen Ethikrats diskutiert und Christine Westerhaus hat zugehört und fasst zusammen, was dort gesagt wurde.
Viruspandemien und die Folgen des Klimawandels sind nur zwei Beispiele, bei denen die Politik auf die Wissenschaft angewiesen ist. Doch nach welchen Kriterien sollten Entscheidungsträger die ratgebenden WissenschaftlerInnen auswählen? Und welche Funktion sollen sie übernehmen? In der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, dass diese Rollenverteilungen nicht immer scharf voneinander abgegrenzt sind, so Armin Grunwald, Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung in Karlsruhe.
Also manchmal entsteht ja in der Öffentlichkeit der Eindruck, und ich finde den nicht immer falsch, dass auch die Politik nicht den Mut hat, basierend auf Wissen dann aber zu gestalten und die Verantwortung dafür zu übernehmen, sondern lieber sich versteckt hinter dem, was die Wissenschaft sagt. Da würde ich auf Seiten der Politik durchaus etwas mehr Mut mir auch manchmal wünschen.
Während sich Deutschland auf die Expertise einzelner Virologen verlassen habe, um über Infektionsschutzmaßnahmen zu entscheiden, hätten andere Länder, wie beispielsweise die Schweiz, pragmatischere Lösungen gefunden.
Dort hat man sehr viel früher Bildungsforschung, Psychologie, Soziologie und so weiter mit reingenommen und früher, deutlich früher die Schäden gesehen, die wir in Deutschland erst relativ spät erkannt haben. Also das sind so Fragen, welche Disziplinen nimmt man wofür rein und welchen Beratungszweck verfolgt man? Also da gehört, glaube ich, ein ordentlicher Gehirnschmalz und auch eine ordentliche Diversität rein. Das darf nicht irgendwo hinter in stillem Kämmerlein einfach so befunden werden.
Auch Helge Braun, ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung und heutiger Präsident der Universität zu Lübeck, plädiert für mehr Vielfalt. Die Deutungshoheit über Sinn und Unsinn politischer Maßnahmen dürfe nicht einzelnen Forschenden überlassen werden. Gleichzeitig dürften sich WissenschaftlerInnen nicht von der Politik instrumentalisieren lassen.
Der Vorwurf nach dem Motto, jeder sucht sich den Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, die sozusagen seine Grundziele am besten untermauert, ist ja manchmal nicht von der Hand zu weisen.
Insbesondere wenn politische Entscheidungen das gesellschaftliche Leben auf breiter Ebene betreffen, sollten interdisziplinäre Beratungsteams gebildet werden. Unter Beteiligung von Ökonomen, die die finanziellen Kosten einer Maßnahme berechnen können. Oder Sozialwissenschaftlern, die abschätzen können, welche Folgen eine Entscheidung auf bestimmte Bevölkerungsgruppen hat.
Wenn ein Klimaforscher sagt, warum können wir nicht morgen sofort den CO2-Ausstoß komplett einstellen, dann ist das aus der Sicht seiner wissenschaftlichen Erkenntnis eine sehr berechtigte Frage. Wenn er sich mit Ökonomen und mit Sozialwissenschaftlern in einen gemeinsamen Prozess begibt, entwickelt sich immer näher an etwas, was in Politik dann auch konstruktiv übernommen werden kann.
Denn politische Lösungen müssen umsetzbar und sozialverträglich sein, so Helge Braun. Wichtig sei aber auch, dass Wissenschaft und Politik dauerhaft im Austausch bleiben, sagt Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler an der Uni Kassel.
Diese Rezeption wissenschaftlicher Befunde ist ja ein dauernder Prozess. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir hier Gremien, Institutionen haben, die die Gewähr für die angemessene Aufnahme wissenschaftlicher Befunde und deren Kommunikation liefern. Und das hängt im sozialen Prozess mit Menschen auch zusammen.
Dabei sollte sich jeder Partner aber über seine Rolle im Klaren sein. Forschende bringen ihre Expertise ein, auf deren Basis Politiker Entscheidungen treffen und dafür auch die Verantwortung übernehmen. Die Tagung des Ethikrats hat deutlich gemacht, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik möglich ist. Doch dafür müssen beide Partner im Gespräch bleiben.
Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Und auch wir bleiben im Gespräch über die Wissenschaft. Jetzt mit unseren Meldungen aus der Wissenschaft. Heute von und mit Magdalena Schmude.
Schon die Neandertaler litten unter Bleivergiftungen. Das geht aus dem Zahnschmelz fossiler Zähne hervor, den ein internationales Forschungsteam untersucht hat. Auch in Zähnen von Frühmenschen wie dem Australopithecus, Menschenaffen und dem Homo sapiens ließ sich das giftige Schwermetall nachweisen. Das zeige, dass Bleivergiftungen kein Phänomen der Neuzeit sind, sondern schon vor bis zu 2 Millionen Jahren auftraten, schreiben die Forscher in der Fachzeitschrift Science Advances. Der Studie zufolge waren Neandertaler aufgrund ihrer Genetik besonders empfindlich gegenüber Bleivergiftungen, die sich negativ auf die Gehirnentwicklung auswirkten. Das könnte letztlich sogar zu ihrem Aussterben beigetragen haben, vermuten die Wissenschaftler.
Kinderärzte aus Boston sequenzieren ein komplettes menschliches Genom in Rekordzeit.
Mit nur rund 4 Stunden bis zum Vorliegen der Gendaten haben die Wissenschaftler die übliche Wartezeit von mehreren Tagen deutlich unterboten, wie sie im New England Journal of Medicine berichten. Dafür wurde nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Klinik und Labor optimiert, sondern auch ein neuartiges Sequenzierverfahren angewandt. Das arbeitet flexibler, liefert genauere Daten und spart damit Zeit bei der Auswertung. Die Zeitersparnis des neuen Verfahrens könnte vor allem Neugeborenen helfen, die schwer krank zur Welt kommen, ohne dass die Ursachen dafür erkennbar sind. Insgesamt wurden für den Rekordversuch 15 Genome erstellt, darunter 7 von Kindern auf der Kinderintensivstation eines Bostoner Krankenhauses.
Ameisen bauen ihre Nester um, um Epidemien zu vermeiden.
Um die Ausbreitung von Krankheiten zu bremsen, weiten die Insekten unter anderem die Ein- und Ausgänge ihrer Bauten und legen weniger Direktverbindungen zwischen einzelnen Kammern an. Das haben Experimente von Biologen aus Bristol gezeigt. Sie hatten Ameisen in einer Laborumgebung zuerst einen Tag lang neue Nester anlegen lassen. Dann setzten sie Artgenossen dazu, die mit den Sporen von krankmachenden Pilzen infiziert waren. Nach 6 weiteren Tagen untersuchten die Forscher, wie die Ameisen ihre Nester umgebaut hatten und wie gut das die Ausbreitung der Pilzerkrankung bremsen konnte. Das Ergebnis? Durch die Umbauten reduzierte sich vor allem das Risiko, dass die Ameisen mit einer tödlichen Dosis der Pilzsporen in Kontakt kamen. Ihre noch nicht unabhängig begutachteten Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in einem Artikel auf dem Preprint-Server BioArchive vor.
Manche Vögel fürchten Neues.
Ein internationales Forschungsteam hat untersucht, wie sich verschiedene Vögel Unbekanntem gegenüber verhalten. Dafür wurde Vertretern von mehr als 130 Arten Futter präsentiert, das sie nicht kannten und die Zeit gemessen, die verging, bis sie sich trauten, es zu berühren. Dabei wurde deutlich, Ernährungs- und Lebensweise von Vögeln haben Einfluss darauf, wie mutig sie sind. Generalisten wie Stare zögern weniger, während Arten wie Flamingos, die auf bestimmte Nahrung spezialisiert sind, grundsätzlich zurückhaltender auf Unbekanntes reagieren. Auch Zugvögel wie Kraniche sind skeptischer, vermutlich weil sie auf ihren Wanderungen häufig Gefahren begegnen und größere Vorsicht einen Überlebensvorteil bietet. Die Studie ist in der Fachzeitschrift PLOS Biology erschienen.
Ein Saurier aus den Anden könnte der erste Langhals gewesen sein.
Darauf weisen Veränderungen an den Halswirbeln eines Sauropodomorphen hin, dessen fossile Knochen Forscher aus Argentinien in den Anden ausgegraben haben. Das Tier könnte damit ein Vorfahre der späteren langhalsigen Pflanzenfresser gewesen sein, vermuten die Forscher. Zu Lebzeiten des Sauriers vor rund 230 Millionen Jahren veränderte sich das dortige Ökosystem massiv, was eine Vielzahl neuer Arten entstehen ließ. Darunter auch die Vorfahren der ersten Säugetiere. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature vor.
Sternzeit, 16. Oktober. Das Hubble-Teleskop fast vor dem Ende. Seit mehr als 35 Jahren kreist das Hubble-Weltraumteleskop um die Erde. Womöglich ist es in etwa 4 Jahren Geschichte. Es verliert rapide an Bahnhöhe und droht bald abzustürzen. Hubble hat keinen Antrieb, es ist allein den Kräften der Natur ausgesetzt. Die Reibung an den hauchdünnen Resten der Atmosphäre lassen es immer tiefer sinken. In den letzten 5 Jahren ist es um 50 Kilometer abgesackt, mehr als 10-mal schneller als in den 5 Jahren davor. Hauptgrund ist die starke Sonnenaktivität, die die Atmosphäre etwas aufbläht und so die Reibung für Satelliten erhöht. Hubble ist nur noch gut 480 Kilometer hoch. Einst waren es über 600. Sollte Hubble auf unter 400 Kilometer absinken, dürfte es nur noch etwa 1 Jahr bis zum Einschlag dauern. Dann nimmt die Reibung so stark zu, dass das Teleskop zügig nach unten durchgereicht wird. Vibrationen machen in dieser Phase vermutlich weitere Beobachtungen unmöglich. Die Technik an Bord des Oldtimers funktioniert noch immer eindrucksvoll. Zwar sind beim Bordcomputer inzwischen Ersatzkomponenten im Einsatz und auch die Kreisel für die Lageregelung schwächeln ein wenig, Dennoch könnte das Teleskop wohl noch 10 Jahre lang grandiose Bilder liefern. Die NASA erwägt, etwas halbherzig, eine Mission, um Hubble mit einem Satelliten zu greifen und gezielt zu versenken. Beim unkontrollierten Eintritt in die Atmosphäre dürften einige Tonnen Trümmer die Oberfläche erreichen. Im schlimmsten Fall wird die Ikone der Astronomie noch zur tödlichen Gefahr.
Die Zeit des Hubble-Teleskops geht langsam zu Ende. Ja, und auch Forschung aktuell ist jetzt für heute am Ende. Mein Name ist Maximilian Prose. Kommen Sie gut durch den Abend.